Jo, hier ist das Politopia-Magazin, euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Es ist wie immer ein super Tag draußen. Wenn ich aus dem Studio gucke, blauer Himmel, nur ganz wenige Wolken noch am Horizont zu sehen. Also insofern ist die Lage gut. Also es regnet nicht, ist jetzt im Herbst immer gut, dass es nicht regnet, sag ich jetzt mal. Es mag bestimmt Regenfreunde geben. Schön, dass ihr zuhört. Wir haben uns heute ein paar Studiogäste ins Studio geholt und werden uns über Verkehr unterhalten. Naja, über Fahrräder, über Autos, wie das so funktioniert in den Städten. Ich habe zwei Gäste da, und zwar den Jochen und den Werner. Ich sag mal hallo.
Hallo.
Ja, hallo, grüß moin, euch. Moin. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir werden uns also ein bisschen zum Thema Verkehrswende, Fahrradaktivitäten, Radentscheide und so unterhalten. Und ja, da legen wir gleich los. Also, in ein paar Minuten sind wir wieder da. Jo, Fresh Family waren das. Immer noch heiß aktuell. Ich begrüße euch, Jochen und Werner. Ihr seid da, dass wir uns ein bisschen unterhalten können zum Thema Autos und Fahrrad und alles, was so da drum ist und in diesem Spannungsfeld passiert. Erzählt vielleicht mal ein bisschen selber, was macht ihr, wenn es um Radentscheid geht, was muss ich mir darunter vorstellen? Aber erzählt erst mal ein bisschen, wie ihr euch da selber verortet. Was muss ich mir darunter vorstellen unter den Aktionen, wo ihr involviert und engagiert seid?
Ja, also ich bin der Jochen Teichmann und ich möchte sagen, ich komme aus Offenbach und bin hier Sprecher bei einem Ratentscheid in Offenbach. Ein Ratentscheid, vielleicht manche kennen es und haben es gesehen, hier in Frankfurt gibt es ja auch einen. Ein Ratentscheid ist praktisch über ein Bürgerbegehren haben wir es geschafft, hier genügend Unterschriften zu sammeln, um die Stadt Offenbach dazu zu bringen, sich mit uns zusammenzusetzen, und haben jetzt in diesem Sommer eben 65 Maßnahmen in einer Vereinbarung vereinbaren können, die uns, glaube ich, ein ganzes Stück weiterbringen. Ansonsten bin ich engagiert auch bei der Verkehrswende Hessen. Da wollen wir im Land Hessen was bewegen, und da haben wir ja auch schon viele Menschen bewegt, 12.000 auf der Autobahn am 28. August nach Wiesbaden mit 70.000 Unterschriften, und das hat uns ein ganzes Stück weitergebracht.
Okay, da werden wir uns auch nochmal drüber unterhalten, über diese Autobahnaktion, beziehungsweise was da so passiert ist. Werner, Du bist aktiv ein bisschen in einer ähnlichen Sache, aber doch anders, oder? Erzähl mal.
Naja, so viel anders ist es nicht. Also ich bin Radentscheid Frankfurt im Gegensatz zu Offenbach, bin allerdings auch im Radentscheid Offenbach mit als Mentor unterwegs gewesen zu Beginn. Auch jetzt, glaube ich, immer noch. Immer mal willkommen, Jochen, ne? Wenn ich komme, jagt er mich nicht weg. Bin genauso wie der Jochen im Kernteam von der Verkehrswende Hessen und bin an den 12.000 Radfahrern schuld auf der Autobahn an der A66. Und bin auch der Meinung, wir sollten halt eben etwas machen. Wir brauchen einfach mehr Verkehrsgerechtigkeit, mehr Flächengerechtigkeit. Es muss einfach ein bisschen was passieren, weil ein bisschen, das haben jetzt mittlerweile alle gemerkt, brennt der Planet langsam. Deswegen muss auch in dem Verkehr eine Wende herbeigeführt werden. Und das ist so das, was ich ganz gerne machen würde. Oder zumindest mich daran beteilige und etwas voranbringe, wenn es geht.
Okay. Also der Verkehr als ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist für unser Klima eine relevante Sache, dass wir da zum Beispiel mit Autos oder auch mit für Gütertransport oder, dass wir damit unterwegs sind und die letzten Endes alle noch mit Benzin fahren, das als Erdöl gewonnen wird, und das natürlich, wenn wir das verfeuern, CO2 erzeugt, das dann am Klimawandel ja wirklich massiv beteiligt ist, oder? Das ist so der Hintergrund, wie ich das verstehen muss, oder?
Ist sicher einer der ganz wichtigen Gründe, weswegen wir das machen, weil die Klimakrise, wir sind mittendrin, wir merken es jeden Tag, wir haben diesen Sommer ja erlebt, wie heiß es war und wie es uns anging. Aber es gibt sicher auch noch andere Gründe dafür. Unsere Städte, die Flächen werden zugestellt mit Kfz und fürs Leben, für die Kinder, für uns Menschen bleibt eigentlich wenig Platz. Und deswegen ist ein großes Thema sicher auch die Flächengerechtigkeit in den Städten.
Okay, also über die Flächen und den Raum und wie wir unsere Innenstädte aussehen lassen wollen, ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal unterhalten. Lasst uns vielleicht nochmal ganz konkret bei der Frage von Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Unterschriften und so bleiben. Es gab eine Aktion, wo jetzt Fahrradfahrer über die Autobahn gefahren sind, um unter anderem nicht nur ein Zeichen zu setzen und diese Aktion zu machen, sondern auch um Unterschriften zu übergeben an die Landesregierung. Verstehe ich das richtig?
Ja, klar. Wir haben ja insgesamt diese Unterschriften in Wiesbaden abzugeben gehabt. Das war einfach der Termin. Den hatten wir am 28. August. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also wenn wir ziemlich viele sind, können wir doch auch der Einfachheit halber über die Autobahn fahren, mit dem Fahrrad. Und das war dann am Ende auch das Einfachste, weil auch für die Polizei viel weniger Action, weil wir mit 10, 12 oder was weiß ich wie viel Tausend über die Städte fahren, geht gar nicht. Das ist einfach technisch nicht machbar. Wir machen das deutschlandweit nicht mit so vielen Leuten, sondern da fahren wir über die Autobahn. Das haben wir auch gemacht, 28.8. war, glaube ich, für die, die dabei waren, war das ein tolles Erlebnis. Also auch für solche, die sich eigentlich nicht so sehr für Verkehr interessieren, fanden die es schon mal toll, als Radfahrer über eine Autobahn zu fahren, die ja eigentlich nur für die Autos gewidmet ist. Und wir haben dann viel Leute, haben uns zurück geantwortet. Das war ein sagenhaftes Erleben, die ganzen Menschenmengen. Und wir haben ja auch einen Stau produziert auf der A66.
Gut, also für die Aktion selbst, da hatten wir uns ja schon mal hier unterhalten. Genau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt auch Zeitgenossen oder Verkehrsteilnehmer, sage ich mal, auch Autofahrer, aber vielleicht auch Fahrradfahrer oder was weiß ich, die sagen, was soll denn die Aktion? Das ist doch Blödsinn, ja. Dass praktisch jetzt an einem Nachmittag die Autobahn geschlossen war, gut, das passiert selten, das passiert manchmal, auch wenn, was weiß ich, Präsidenten zu Besuch kommen und so wird das auch gemacht, aber das passiert sehr, sehr selten. Die Frage ist eher, das Zeichen, das da gesetzt wird, ist das vertretbar? Also ich habe zum Beispiel auch mich mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, ey, das ist völliger Blödsinn, was soll das hier, dafür ist die Autobahn nicht da und was stellen die sich so an, das sind noch ein paar Spinner. Ist das wirklich eine angemessene Methode gewesen oder wie schätzt ihr das ein? Weil da gibt es ja auch Gegenwind, dass viele Leute sagen, ey, ich brauche das Auto, ich will damit unterwegs sein, ich will da nicht nur zum Vergnügen durch die Gegend fahren, sondern ich brauche das für mein Business oder will meine Familie treffen oder.
Also für diesen konkreten Tag, für diesen 28.8. hatten wir ja durchaus auch viel Gegenwind für unsere Fahrt auf der Autobahn. Wir hatten es ja auch mit einer Klage am Ende sogar der Bundesrepublik Deutschland gegen uns zu tun und mussten erstmal erstreiten, ob wir tatsächlich auf der Autobahn fahren dürfen. Also Samstagabend um 20 Uhr haben wir noch nicht gewusst, ob wir Sonntagmorgen dann starten dürfen. Erst gegen 8:30 kam dann die höchstrichterliche Entscheidung, also das ging ja dann über mehrere Instanzen, dann vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof wurde dann entschieden, ja, das ist rechtens, wir dürfen fahren. Und auch dieser Verkehrsweg, Autobahn, ist letztendlich nichts anderes wie eine Straße und die von allen Verkehrsteilnehmern genutzt werden kann. Und ganz ehrlich, auch Radfahrer und besonders in dieser Menge, 12.000 Radfahrer, sind Verkehrsteilnehmer. Und denen kann auch mal, und es ist zumutbar für die Autofahrer, an einem Sonntag die Autobahn zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, da haben wir recht bekommen und es hat uns auch sehr viel Rückenwind gegeben, letztendlich diese Entscheidung. Und diese Entscheidung ist jetzt auch hier in Hessen klar geklärt, dass wenn wir es mal wieder machen wollen, werden wir uns auch darauf berufen können.
Gut. Okay, also gut, also das hat stattgefunden. Jetzt meine Frage, wie geht denn das weiter? Da wurden jetzt von euch, von der Verkehrswende Hessen, das ist ja eine landesweite Aktion, wenn ich das richtig verstehe, wurden da jetzt Unterschriften übergeben. Was wäre denn jetzt der eigentliche Weg, wie das weiter voranschreitet? Wie ist die Mechanik, dass jetzt da weiterhin Entscheidungen getroffen werden oder Überlegungen angestellt werden oder Abstimmungen in den Raum gestellt werden? Wie funktioniert denn das?
Naja, es gibt schon mittlerweile bewährte oder, was weiß ich, tradierte Vorgehensweisen bei solchen Fällen. Das heißt, es passiert immer wieder das Gleiche. Also bei uns war das auch so. Wir hätten 45.000 Unterschriften abgeben müssen. Wir haben 70.000 abgegeben, haben also das anderthalbfache Quorum gehabt. Und erwartungsgemäß passieren dann immer wieder die gleichen Dinge. Also ich bin nicht nur in der Verkehrswende oder im Ratentscheid Frankfurt-Offenbach, ich bin auch im Bundesrat. Das ist die Vereinigung aller Volksbegehren, die man sich so vorstellen kann in Deutschland. Und da erleben wir sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf Landesebenen immer wieder die gleichen beiden Ablehnungsgründe, die von Seiten der annehmenden Regierung dann kommen. Das erste ist, Das darfst du gar nicht fordern. Das liegt gar nicht in unserem Regelungsbereich. Das ist das eine. Und das andere, die Forderung, die du darstellst, ist unsubstantiiert. Also nicht genügend ausgeprägt, ausformuliert. Also auf der einen Seite sagt man, das darfst du nicht fordern. Auf der anderen Seite sagst du, da forderst du viel zu unbestimmt. Das sind die einzigen beiden Gründe, die regelmäßig fast alle Begehren in Deutschland hören. Egal, ob es stimmt oder nicht. Dagegen geht man dann in aller Regel als Initiative vor mit einer Klage oder Beschwerde oder einem Widerspruch. Das ist bei der Verkehrswende auch so. Wir haben dann Widerspruch eingelegt, weil die Landesregierung genau das Gleiche auch wieder gesagt hat. Ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt langweilig, aber im Prinzip ist es erwartbar gewesen. Mhm. So, und jetzt kann es ein bisschen dauern, bis die entsprechende Beschwerde geurteilt wird. Und in dieser Zeit geht man üblicherweise mit der Regierung in Verhandlungen. Das ist auch auf kommunaler Ebene so. Und eigentlich sollte es auch auf der Landesebene so sein.
Okay, das heißt, da passiert noch was oder passiert nichts oder wir haben vielleicht Interesse daran oder nicht oder sagen, hier kommt, bleibt doch zu Hause, ihr macht uns zu viel Arbeit, haben wir keine Lust drauf, geht doch wählen oder so. Das könnte eine Möglichkeit sein, die passiert, oder?
Naja, also zum einen möchte natürlich niemand, auch bei dem Wahlkampf, den wir jetzt bald in Hessen zu erwarten haben, möchte und den vielen Menschen, die hinter uns stehen, sagen, also wir machen nichts für euch. Also wird gesagt, wir machen Gespräche mit euch, wir wollen uns mit euch zusammensetzen. Und es gab da auch konkrete Gespräche mit uns. Allerdings erwarten wir kein Weihnachtsgeschenk. Ich muss es allen draußen sagen, das Weihnachtsgeschenk fällt wahrscheinlich aus. Wir hatten ein gutes Verkehrswendegesetz vorgelegt. Das war nämlich Ziel und Inhalt des Volksbegehrens, in dem wir unter anderem ÖPNV, Fußverkehr, Radverkehrsregelungen wollten für Hessen, die es uns allen möglich macht, auch die Verkehrswende voranzubringen. Wir glauben aber, wenn überhaupt, werden hier nur kleine Teile tatsächlich von dieser Landesregierung gemacht werden. Wir sind alle gespannt. Es soll eine Vorlage geben eines Gesetzes. Wir warten alle drauf. Aber wie gesagt, wir erwarten keine Weihnachtsgeschenke.
Okay, also dann müssen wir mal gucken, was passiert. Schauen wir mal, oder?
Ja, es ist also schon augenfällig, dass halt jetzt in diesem speziellen Fall es irgendwie keinerlei vernünftige, substanzielle Gespräche zu unserem Gesetz gibt. Mhm. Ja? Es ist also schon bedeutsam, dass kaum hatten wir die Unterschriften abgegeben, springt halt eben die Teile der grünen Landesregierung unter einem Busch hervor, hinter einem Busch hervor und sagen, hajo, wir machen selber ein Gesetz. Mhm. Und das, ich will jetzt nicht sagen, ist Wahlkampfgetöse, aber es ist schon erstaunlich, dass wenn wir mit einem Gesetz kommen, es so viel nicht passiert ist die letzten, keine Ahnung, 2-3 Jahre und kaum kommen wir mit 70.000 Unterschriften um die Ecke. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist Aktivismus der Landesregierung, aber ja, auf die Idee könnte man kommen, dass man als Landesregierung sagt, nee, wir wollen eigentlich als diejenigen dastehen, die ein Gesetz bringen. Aber wie das Jochen eben schon sagte, wir haben da eine Erwartungshaltung, die nicht bei Geschenken für Weihnachten liegt. Und wenn man sich anschaut, was die letzten Jahre passiert ist bei den Landesregierungen in ganz Deutschland, inklusive Bundesregierung, dann wird das nie ein großer Wurf werden. Nie. Sondern es wird immer wieder erheblich mehr Geld fürs Auto ausgegeben werden als für alle anderen Verkehrsarten. Und das wird jetzt wieder so sein. Da sind wir absolut sicher. Von der Bahn wollen wir erst gar nicht reden.
Ja gut, das ist noch ein anderes Thema. Ja. Also die Bahn, auf der anderen Seite, wenn wir uns überlegen, Bahn, Auto, also jetzt Auto als Individualverkehr, Fahrrad als Individualverkehr, aber die Bahn sozusagen auch, sei es als öffentlicher Nahverkehr oder eben auch als Fernverkehr, bietet ja auch interessante Möglichkeiten. Also wenn man das von einer ganz nüchternen, ich sag mal, technologischen Seite anguckt, dann ist das schon ein Grund, die Bahn für Güter und anstelle des Fliegens und so zu benutzen, wo das gut geht. Wie seht ihr denn das, was ihr wollt, mit der Verkehrswende, aber auch mit euren Radentscheiden? Das ist zum einen auf verschiedenen Ebenen, also jetzt Frankfurt oder Offenbach oder landesweit in Hessen. Wie seht ihr euch denn inhaltlich aufgestellt? Was ist denn eigentlich das Ziel, wo ihr hin wollt? Also wo ihr sagt, unsere Zukunft, die wir uns wünschen, die sieht so und so aus. Ihr habt das jetzt ja versucht, mit diesem Vorschlag für ein Gesetz da ein bisschen handfester zu machen. Erzählt mir doch mal oder lasst uns mal drüber unterhalten, wie ihr euch vorstellt, dass sich der Verkehr, die Innenstädte der CO2-Ausstoß, alles in verschiedenen Aspekten eurer Vorstellung vielleicht auch ein bisschen verändern kann?
Also zum Thema Verkehr gibt es ja ganz konkrete Visionen. Ich glaube auch nicht, dass die bei jedem von uns wirklich deckungsgleich ist. Da hat jeder so seine Idee im Kopf. Meine Idee ist Städte der kleinen Wege. Das ist auch die Idee, wie in vielen Städten in Europa es jetzt schon versucht wird zu praktizieren. Kleine Wege heißt, da arbeiten, wo man lebt, und auch da einkaufen, wo man lebt, und eben Güterverkehr und CO2-Ausstoß auf das Wesentliche beschränken, was wirklich sein muss. Und ansonsten die Straßen, die freien Flächen, die den öffentlichen Raum nutzen für Begegnung, für Miteinander, für Spaß ohne Ausgrenzung, das wäre die Stadt und die Vision, die mir vorstellt. Aber wir brauchen natürlich im Sinne von pragmatischen Lösungen auch Lösungen, die für die nächste Zeit möglich sind. Und da müssen wir natürlich schauen, wie wir die Transformation dann hinbekommen.
Aber jetzt mal ein bisschen konkreter. Wie sehen denn solche Visionen aus? Also heißt das wirklich, dass wir zum Beispiel komplett autofreie Innenstädte haben? Ist das realistisch? Ist das erreichbar? Kann das funktionieren?
Naja, man muss vielleicht mal gucken, ob das Massenverkehrsmittel Auto denn noch zukunftstauglich ist. Mhm. Das hat es ja in den letzten 50, 60 Jahren bewiesen, dass es das nicht ist. Sondern wir haben die Menschen transportiert unter der Quittung, dass wir die Erde dabei zerstören. Wir wissen, dass der Verkehr, Fliegen, Autofahren einen ganz erheblichen Teil an unserer Umweltbelastung beiträgt. Das können wir nicht wegdiskutieren. Deswegen ist das Auto mittlerweile in keiner Weise eine Lösung. Elektro, Verbrenner, völlig egal. Die Zukunft liegt garantiert darin, dass wir keine eigenen Autos mehr haben. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich eher Mobilität erwerben können. Das heißt, man wird mit fremden Fahrzeugen, selbst wenn das eigene Carsharing-Systeme sind, die uns nicht gehören, werden wir Mobilität kaufen. Denn am Ende müssen wir doch ganz ehrlich sein, jedes Auto steht, eine halbe Stunde fährt es und 23,5 Stunden steht es. Das ist so. Das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung, das ist ein Problem.
Ja. Also ob das Auto jetzt wirklich keine Lösung ist, ich meine, wenn wir uns mal umhören und uns auch mit Leuten unterhalten, die jetzt auf das Auto vielleicht auch angewiesen sind, sei es für ihren Beruf oder auch um ihren täglichen Ablauf halbwegs irgendwie in den Griff zu bekommen, da höre ich schon auch von vielen Leuten, ey, ohne Auto geht gar nichts, da würde ich die Entfernung gar nicht schaffen, da würde ich das zeitlich nicht schaffen. Also das Auto ist schon als Inbegriff von so einer Mobilität etabliert. Wenn viele Leute von Mobilität reden, dann reden sie auch von einem Auto, oder?
Naja, wir reden ja tatsächlich von einer Mobilität, die sich unglaublich weit ausgeweitet hat von der Länge her, weil es Autos gibt und nicht andersrum. Also Jochen hat eben gerade die Stadt oder die Welt der kurzen Wege beschrieben. Wir haben ja heute mittlerweile die Herausforderung, dass in den letzten 100 Jahren jede Schmiede, alles in den Dörfern abgeschafft wurde. Wir kommen, ohne von dem Dorf wegzukommen, können wir gar nicht mehr leben. Wir können nicht arbeiten, ohne aus dem Dorf wegzukommen. Es geht alles nicht. Und wenn du dir überlegst, wie das 1000 Jahre lang war oder tausende von Jahren, die Menschen konnten tatsächlich auch ohne Auto sich ernähren. Und ein Aspekt ist sehr spannend, den weiß kaum einer. Es hat sich in den letzten paar tausend Jahren die Zeitdauer, die wir zu unserem Arbeitsplatz zurücklegen, nicht verändert. Wir sind heute noch etwa eine halbe Stunde unterwegs. Jeden Tag, morgens und abends, zur Arbeit. Nur heute legen wir Wahnsinnsstrecken zurück, inklusive Vernichtung, weil es eine fossile Verbrennung produziert. Das haben wir tausende von Jahren nicht gemacht. Da sind wir gelaufen oder geritten oder sonst irgendwas haben wir gemacht. Heute sind wir automobil. Und das bedeutet nicht etwa, dass wir dadurch mehr können, sondern wir haben einfach unseren Wirkungsradius vergrößert. Wir haben immer noch 24 Stunden, wir arbeiten immer noch das Gleiche eigentlich. Und wir fahren tatsächlich in der Tat nicht mehr wie eine halbe Stunde. Das ist erforscht. Aber jetzt machen wir es halt eben, indem wir als 20-fache unseres Körpergewichtes um uns herum haben.
Ja, das ist natürlich eine knifflige Frage, ob jetzt zum Beispiel die Städte die Lösung sind oder das Problem oder auch das Leben auf dem Land die Lösung sind oder das Problem. Ich meine, Natürlich, wenn wir alles verteilen, also alle Aktivitäten auf die komplette Fläche verteilen, soweit ja. das möglich ist, das wäre ja denkbar. Ja, also es gibt andere Länder.
Hatten wir ja so. Wir haben jetzt Jahrtausende so gehabt.
Ja, da ist die Trennung zwischen Ort und dünner Besiedlung und Stadt ist nicht so deutlich wie hier. Also hier genau. in Deutschland ist ja die Trennung zwischen einer Stadt und dem umgebenden Land relativ klar. Ja, da kannst du ja nicht irgendwie einfach irgendwo ein Haus hinbauen. Die Frage ist natürlich schon, für bestimmte Produkte, was weiß ich, die industriell gefertigt werden sind, brauchst du eine Industrie, die auch in einem bestimmten Größenmaßstab dann auch funktionieren muss. Das heißt, um den Luxus einer modernen Welt zu haben, also jetzt mit Industrieprodukten, bist du unter Umständen dann auch darauf angewiesen, zu sagen, okay, ich brauche hier auch so ein Umfeld, dass ich Ressourcen konzentriere, Leute konzentriere und auch Produktionskapazitäten konzentriere. Also mit einer Manufaktur kann man heute nicht alles herstellen.
Ja, aber wir rechnen
ist das nicht so. Dann auch der Preis, den wir für so eine moderne Welt dann da auch bezahlen müssen, dass wir viel unterwegs sein müssen über lange Strecken?
Nee, aber wir rechnen uns doch unehrlich. Wir machen doch den fossilen Verbrauch eines Herstellungsprozesses, preisen wir doch nicht ein. Wir müssen doch die Herstellungskosten, die echt entstehen, die halt eben auch die Allgemeinheit belasten, die 8 Milliarden Menschen, die wir sind, diese Herstellungskosten werden nie eingepreist.
Naja.
Das ist doch das Problem. Wenn du das einpreisen würdest, dass du sagst, okay, Amazon, um ein Beispiel zu nehmen, die sind oberbillig. Ja, natürlich sind sie oberbillig, aber die Frage ist doch, warum sind die denn eigentlich so oberbillig und was kostet denn die Menschheit? Amazon. Das ist ein Punkt. Das wird ja momentan noch nicht bepreist. Da steht kein Preisschild dran. Wir haben auf Ökologie keinen Preis. Wir haben auf Ausbeutung keinen Preis. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, möglichst billig das Zeug zu haben. Also produzieren wir es an einer einzigen Stelle und nehmen in Kauf, dass Millionen von Leute jeden Tag Milliarden von Kilometern zurücklegen müssen. Das gab es seit Tausenden von Jahren nicht.
Also ich gehe davon aus, dass das bestimmt noch eine ganz andere Diskussion wird oder werden muss. Nämlich die Frage, solange wir billige Energie haben, also billiges Erdöl, ist das natürlich insofern schon eingepreist, dass der aktuelle Preis bezahlt wird, aber der ist halt nicht immer zu bezahlen, der wird sich ändern. Ja, also das wird weniger Öl, das heißt, das wird teurer werden und dann werden sich auch Preise verschieben. Und natürlich die Frage auch der ökologischen Belastung. Also wenn wir uns angucken, wie das mit dem Kunststoff läuft und dem Recycling, beziehungsweise wie das nicht läuft, beziehungsweise wo die Sachen dann alle landen und nur einmal verwendet werden. Aber ich denke, das sind ein bisschen auch noch andere Felder. Ich würde mich gerne da auch drüber unterhalten, aber mit euch erstmal auch eher über die Fahrradfrage. Wie kann das denn funktionieren mit den Fahrrädern? Also wenn ihr sagt, ihr seid da in Radentscheiden aktiv, was wären denn für euch so die allerersten Schritte, die man unternehmen kann, auch aus eurer Sicht, um die Situation einfach voranzubringen?
Also mal ganz konkret würde ich allen, die draußen zuhören, mal raten, einfach mal das Fahrrad zu nehmen. Und das ist, kann man tatsächlich auch bei schlechtem Wetter. Es gibt nämlich heute super gute Funktionskleidung und die kann man anziehen. Und dann kann man rausgehen und man wird die Welt ein ganzes Stück vom Fahrrad aus auch anders erleben. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich auch der wesentliche Schritt, den wir eben machen wollen. Und unsere Überlegung ging eigentlich von daher, warum machen das Menschen nicht? Ich meine, ich mach's, ich bin rausgegangen, ich fahre seit vielen Jahren Fahrrad, fahre auch mal in Urlaub mit dem Fahrrad und mal eine weite Strecke. Aber es ist ja Tatsache so, dass es Leute gibt, die sagen, ich traue mich nicht raus. Und wenn wir was erlebt haben beim Sammeln von den Unterschriften für unsere Bürgerbegehren, dann haben wir immer wieder die Meinung gehört von Leuten, ich habe Angst, da rauszugehen. Ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich unsicher. Und genau das ist das, wo wir eben ansetzen müssen. Wir brauchen eine Infrastruktur, die es auch wirklich möglich macht für alle Menschen. Und damit meine ich auch Seniorinnen und Senioren, damit meine ich Kinder, damit meine ich Jugendliche. Für alle muss es möglich sein, eben mit dem Fahrrad auch rauszugehen. Und wenn wir es schaffen, genau das hinzubekommen an Infrastruktur, dann werden wir sehen, wie sich relativ schnell mit dem Fahrrad auch viel verändert in den Städten. Wir sehen es ja in Holland und in Dänemark und es ist eben nicht so, dass die mit dem Fahrrad geboren sind in Holland. Also das muss jeder sich mal die Filme anschauen aus den 70ern und 80ern. Holland war ein Autoland wie bei uns. Es war alles und überall, sind alle mit dem Auto gefahren, bis ein paar Menschen angefangen haben zu sagen, ich mache so nicht weiter. Und die sind dann rausgegangen, vor die Türe, haben sich einfach auf die Straße gesetzt, haben einen Stuhl mitgenommen, sind sitzen geblieben und haben für sich gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier sitzen, ich besetze diesen Parkplatz, ich möchte diesen Raum jetzt für meine Stadt haben und wir nehmen jetzt das Fahrrad. Und deswegen mein wesentlicher Appell an alle draußen, Leute, nehmt das Fahrrad, das ist eine wesentliche Veränderung. Wenn ihr das tut, tut ihr was für eure Gesundheit, tut ihr was für euch und tut was fürs Klima.
Mhm. Also wir haben in Holland, gerade Holland ist ein typisches Beispiel, die geben eine 500 Milliarden Euro mittlerweile für den Radverkehr pro Jahr aus, sparen aber dadurch an Gesundheitskosten das Zehnfache. Mhm. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also 5 bis 10 Milliarden sparen die alleine an Gesundheitskosten, die dadurch einfach entstehen, dass die Leute Fahrrad fahren. Die bleiben einfach länger gesund. Das ist nur ein ökonomischer Aspekt. Also es macht auch Sinn, die Leute aufs Fahrrad zu bringen. Aber wenn wir bei dem Thema sind, was muss sich verändern oder was sollte sich verändern, dann mag man sich bitte auf die rote Farbe mal konzentrieren in Frankfurt, die wir schon als Radentscheid Frankfurt 2019 hingemalt haben überall. Und wir sind schon ein Stück weit weitergekommen. Wir haben also schon, naja, der Stadt Frankfurt Quadratmeter abgerungen vom Auto hin zur Fahrradfläche. Und wer jeden Morgen die Friedberger Landstraße runter und mittags wieder hochfährt, der wird begeistert sein, dass er das angstfrei machen kann mittlerweile. Und wir müssen uns ja eines klar machen. Du hattest vorhin die Flächengerechtigkeit angesprochen. Aktuell ist es so in Deutschland, dass wir tatsächlich fast auf jeder Straße 3 oder 4 Spuren dem Auto geben. Auf jeder Straße. Selbst in Wohngebieten haben wir 4 Spuren für die Autos. Also eine Spur in die eine Richtung zum Fahren, eine Spur in die andere zum Fahren, eine Spur zum Parken rechts, eine Spur zum Parken links, bedeutet, dass für den eigentlichen Menschen nur noch der Bürgersteig übrig bleibt. Sonst nichts. Das hat mit einer Flächengerechtigkeit nichts zu tun. Also deswegen muss man sich das mal ganz klar machen. In den Wohngebieten, wo wenig Autoverkehr herrscht, herrscht trotzdem eine Wahnsinnsversiegelung für das Auto. Das ist irre. Hm. Wenn man sich das in Verhältnis setzt zu dem, jetzt bitte ich das ganz vorsichtig zu verstehen, zu den Kilos, die an Menschenfleisch transportiert werden und die Kilos, die da tatsächlich bewegt werden, das ist ein so krasses Missverhältnis, dass kein Ökonom sagen würde, jawohl, das ist gut. Also das ist gut, 2 Tonnen, da werden dann 80 Kilo Fleisch transportiert. Das ist richtig, das macht Sinn. Dann stelle ich die 2 Tonnen an den Rand. Das ist Wahnsinn. Also wir haben seit 70, 80 Jahren das Auto für eine selbstverständliche Gottgegebenheit genommen. Mhm. Aber wir können uns das bei 8 Milliarden Menschen, die wir seit letzter Woche sind, früher oder später nicht mehr leisten. Weil die einen wollen auch Autos und die anderen fangen langsam an zu begreifen, dass das Auto das Problem ist und nicht die Lösung. Und eine Sache, Micha, ist mir auch wichtig. Ich bitte dich sehr darum, das ist kein digitales Problem. Auto ja, nein. Klar ist, wir brauchen einfach weniger Autos. Nicht gar keine. Wir brauchen weniger Autos. Wir haben durch die Möglichkeit, Auto fahren zu können, fahren wir Auto. Wir sollten die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten erstmal eruieren. Was brauchen wir denn wirklich an einem motorisierten Individualverkehr, MIV, wie er so schön heißt? Was brauchen wir? Dann können wir gucken, wie viel Straße braucht dieser Verkehr. Wir machen es aber andersrum. Wir stellen diesem Verkehr alles zur Verfügung und dann war's das.
Ja, also mein persönlicher Eindruck ist ja, dass nach wie vor das Fahren, die Bequemlichkeit, ein Auto zur Verfügung zu haben, in kurzer Laufweite zur Wohnung oder zum Arbeitsplatz, dass das natürlich auch eine Qualität ist, die man, ich möchte nicht sagen als Luxus, aber schon fast eher als Selbstverständlichkeit, aber
Schon immer.
Man da sozusagen nicht durch den Regen muss und nicht weit laufen muss und keine schweren Tüten rumschleppen muss, sondern dass man diese Bequemlichkeit in der modernen Gesellschaft auch hat. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass auch viele Zeitgenossen, also Mitbürger, einfach auch sagen, ja, das möchte ich auch haben oder das muss ich haben oder warum sollte ich das nicht haben? Weil, unbequemer geht immer, aber nicht jeder ist vielleicht bereit, diesen Preis der Unbequemlichkeit auch bezahlen zu wollen, oder?
Ja, aber wer macht denn die Rechnung auf der anderen Seite auf, wenn wir so weitermachen? Das machen jetzt unsere Jugendlichen auf. Unsere Kinder machen das auf. Die sagen klipp und klar, wir möchten den Rest unseres Lebens nicht in einem Krieg um Ressourcen verbringen. Und wenn wir die Kipppunkte reißen, die uns die Wissenschaft aufzeigt, nicht irgendwelche fanatischen Aktivisten, wenn wir diese Kipppunkte reißen in diesem Jahrzehnt, dann haben wir einfach ein Problem, das die Menschheit nicht mehr lösen können wird. Und das sagen nicht irgendwelche Fantasten, das sagen die Wissenschaftler, das sagt UN. Guterres hat gerade zu COP27 gesagt, Verzögerung bedeutet Tod. Nur diese drei Worte hat er gesagt. Der hat einen Abschluss gemacht und hat gesagt, die COP27 hat wieder mal genauso nichts genutzt. Das heißt, wir haben uns wieder nicht dafür ausgesprochen, fossile Verbrennung durch Gas und Öl zu reduzieren. Haben wir wieder nicht geschafft.
Ja, also die Klimafrage ist natürlich entscheidend. Die COP-Frage, ja. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal gesondert unterhalten, weil das ist ja auch ein sehr großes Feld. Ich sage jetzt nicht, dass wir uns da nicht drüber unterhalten wollen. Ich wollte eigentlich eben nochmal zu was anderes zurückkommen, nämlich diese Sache mit der Friedberger Landstraße, beziehungsweise bei der Konstabler geht das ja los oder aus dem Fahrradweg, also da hast du auch schon vorher. Es kennt nicht viel, vielleicht nicht jeder Frankfurter diese Stelle, einige bestimmt vom Vorbeifahren, aber ich glaube, das müssen wir doch nochmal kurz beschreiben, wie das wirklich aussieht und wie das in der Qualität sich jetzt deutlich geändert hat. Mit Fahrradstreifen und ohne Fahrradstreifen auf dieser Strecke bis zum Friedberger Platz hoch. Das ist jetzt nicht so weit, aber...
Naja, schon. Also mittlerweile haben wir Kilometer weit. Du kannst von der Friedberger Warte aus, aus meiner Erinnerung, mit einer eigenen Spur über die Brücke drüber bis nach Sachsenhausen, fast bis zur Schweizer Straße fahren, auf einer eigenen Spur. Das ist schon was. Also nicht nur ein Stück, das ist fast schon Cross Frankfurt. Das ist schon eine ganze Menge. Und da hat jeder gesagt, Untergang des Abendlandes, sobald diese Spur wegfällt.
Ja, also mit dem Öderweg und dem Kettenhofweg haben wir ja noch ganz viele Beispiele in Frankfurt, die wir geschaffen haben. Und an der Messe haben wir jetzt mittlerweile auch ein Rad. Mit der Senckenberg-Anlage haben wir einen Radstreifen. Genau. Also überall da sind, um es mal den Hörern auch zu erklären, sind Fahrspuren weggefallen. Und Radfahrende haben hier die Möglichkeit jetzt einer eigenen Fahrspur und nutzen die auch. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, nach anfänglichen vielleicht kleinen Schwierigkeiten würde ich sagen, es gibt keinen relevanten Minderung für den Autoverkehr auf diesen Strecken. Also wir sprechen hier nicht davon, dass die ganze Stadt im Stau steht. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle auch Schwierigkeiten und Anfangsschwierigkeiten, aber wir würden sagen, ja, es ist völlig richtig. Und was wir tatsächlich sehen ist, durch die Infrastruktur haben wir einen unheimlichen Auftrieb an Radverkehr hier in Frankfurt bekommen. Und es gibt dann ein ganz klares Bild, wo wir sagen können, mit dieser Infrastruktur, die dazugekommen ist, hat sich in den letzten Jahren auch, was die Anzahl der Radfahrenden angeht, ganz viel verändert und sind ganz viele dazugekommen. Und wenn wir das so weitergehen, diesen Weg, werden wir in Richtung der 25-30% Radverkehr in Zukunft kommen hier für die Stadt. Und das würde der Stadt sehr gut tun.
Also mir war vorhin auch aufgefallen, also oft ist es, scheint mir das ja auch ein bisschen ein Stadtproblem zu sein. Weil zum Beispiel auf dem Land, wo du zwischen einzelnen Ortsteilen oder kleinen Gemeinden dann doch immer eine Entfernung hast, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilometer, ja, wo du erstmal durch die Gegend fährst und auch nicht unbedingt wie in Holland flach. Okay, dann vielleicht nicht so viel Wind, aber so im Taunus, das ist dann auch schon ein Spaß, da bist du unterwegs. Dort ist eigentlich die Situation doch ein bisschen anders. Also wenn ich mir da überlege...
Absolut, das ist ein ganzes Stück anders, ganz klar. Und auf dem Land, da werden wir auch kreative Lösungsmöglichkeiten uns überlegen müssen. Was es aber tatsächlich braucht, ganz konkret, ist eine gute Taktung auch der öffentlichen Verkehrsmittel. Das kann ein Anruftaxi sein, das können Kleinbusse sein. Aber hier müssen wir Lösungen haben, um eben Teilhabe an der Mobilität für alle eben zu ermöglichen. Und wenn wir sehen, dass heute Dörfer so abgeschnitten sind, die 700, 800 Einwohner haben, wo ältere Seniorinnen und Senioren es nicht mehr schaffen, zum Arzt zu kommen und nicht mehr wissen, wie sie dahin gehen können, weil sie sich auch das Taxi nicht leisten können, dann müssen wir echt anfangen zu überlegen. Und wir fordern wirklich die Landesregierung auf, hier Lösungen zu präsentieren, die wir und den Menschen in Hessen hier auch ein Stück Mobilität näher bringen. Und was haben wir denn erlebt? Wir erleben, dass wir in den letzten Jahrzehnten Bahnstrecken abgeschafft haben, überall ausgedünnt haben, alles konzentriert haben in die Städte und auf die Fernstrecken, die wir ausgebaut haben. Aber uns fehlt es einfach in der Fläche tatsächlich an Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten müssen wir schaffen. Und das sind Investitionen, die getätigt werden müssen. Das Fahrrad kann absolut nicht überall die Lösung sein, sondern ist ein Teil der Lösung. In den Städten hier im Rhein-Main-Gebiet, wo es flach ist, sicher eine gute Möglichkeit. Aber in Mittelhessen, wo es dann auch entsprechend bergiger ist, da werden wir sicher auch noch andere Möglichkeiten andenken. Und natürlich müssen wir auch drüber nachdenken. Das sind zwar eben kostspielige Sachen, aber wir brauchen auch die Strecken, die wieder in Betrieb genommen werden. Es gibt ja von ProBahn auch viele Initiativen, wo das hier was gemacht werden muss. Aber wir merken, da wo es Geld kostet, da wird natürlich auch nicht so schnell rangegangen. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Und dafür kämpfen wir ja und setzen wir uns ein, alle zusammen hier im Rahmen der Verkehrswende Hessen.
Das meiste Geld wird kosten, den ÖPNV so zu ertüchtigen, dass überhaupt die Bürger eine Wahlfreiheit haben. Also ich bin auch von dir gefragt worden am 28., warum die A66, Werner, warum nimmst du die A66 nach Wiesbaden, nach Frankfurt, von Frankfurt nach Wiesbaden? Sag ich, weil das die Strecke ist, die momentan tatsächlich durch ihren guten Ausbau ÖPNV verhindert. Ganz klar. Das heißt, momentan ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland und auch die Länder mehr Geld für den Straßenbau ausgeben als für den ÖPNV, weil das gewollt ist. Denn das Auto ist der richtige Verkehr und das andere ist der ungewollte Verkehr. Also wir haben da ein riesengroßes Problem, in dem und auch ein Dilemma, in dem sich die Politiker befinden, die sagen, ja Mensch, um Himmels Willen, die Menschheit will keine Straßen, keine Straßenbahn, keine Busse. Die wollen Autos. So, ich gebe denen die Autos. Jetzt ist das die letzten 70, 80 Jahre eine Lösung gewesen, die diese Bequemlichkeit befriedigt hat. Jetzt ist es aber in diesem Jahrzehnt ein Problem. Denn die Erde schlägt zurück. Und sie sagt, ich mach nicht mehr mit. Das heißt, ich entvölkere euch jetzt ganze Tausende und Hunderttausende von Quadratkilometern, entvölkere ich euch, da lasse ich keine Menschen mehr leben. Da mache ich es so heiß, dass ihr dort nicht mehr leben könnt. Langsam ereilt uns das. Langsam dämmert uns, dass die Wissenschaftler, die das 30, 40 Jahre gesagt haben, oh je, recht hatten. Und jetzt plötzlich fangen wir an, umzudenken, wo wir die Möglichkeiten haben, tatsächlich nachzusteuern. Und das geht nur über die fossile Verbrennung, die wir reduzieren. Das werden wir aber nicht tun. Wir werden sie nicht reduzieren, da bin ich mir sicher.
Das ist eine Frage. Also,
wenn
wir schon über Autos reden, wir haben vorhin schon das mal ein bisschen angerissen, die Frage, wenn wir zum Beispiel über Elektro reden, sei es jetzt im Fahrrad, obwohl das ist wieder was anderes, aber von Elektro im Auto reden. Zum einen ist das ja ein bisschen eine Mogelpackung, weil wenn wir von Elektro im Auto reden, heißt das nur, dass da ein Elektromotor drin ist. Und das heißt noch gar nicht, wo die Energie primär herkommt. Kommt die aus der Sonne oder Wind oder kommt die aus der Kohle und dem Öl? Das ist ja nach wie vor, kannst ja hingehen, wir
sagen. Das ist nur ein Aspekt. Der Flächenaspekt ist dadurch auch nicht gelöst. Ja, das Auto braucht ja immer noch Platz.
Das wäre jetzt sozusagen der eine Aspekt, dass wir sagen, okay, das Auto ist ein Punkt, da wird viel Öl verbrannt, das heißt CO2 erzeugt. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt wäre natürlich, das Auto ist eine Fortbewegungsmethode individuell, die in der Stadt auch natürlich eine Menge Parkraum erfordert, weil die Autos sollen ja irgendwo stehen und oft gibt es Tiefgaragen, aber eben oft auch nicht. Und in den historischen Stadtvierteln, also die sozusagen von den Gebäuden, die dort stehen, von der Struktur gebaut worden, als es da noch nicht so viele Autos gab. Die haben natürlich das Problem, dass die Straßen da überall vollstehen mit den Autos von den Leuten, die da wohnen und irgendwo parken.
Ja, aber das hat aber einen einfachen Grund. Die Autos stehen 23,5 Stunden am Tag rum und werden 30 Minuten am Tag benutzt. Das ist der weltweite Durchschnitt. So, wenn ich das jetzt mal wegmachen würde, dann würde die 30 Minuten Nutzung für die Menschen ermöglichen mit Autos. Ja, habe ich trotzdem ein 49/50 weniger. Ich hätte einfach tatsächlich viel, viel weniger Autos, wenn ich den Leuten ermöglichen würde, mit einem Auto, nicht mit ihrem, mit einem Auto zur Arbeit zu fahren. So, das kriege ich hin als Staat oder als Mobilitätsanbieter. Nur müsste ich das eigentlich wollen. Und wollen tue ich das schon deswegen nicht, weil die Menschen ihr eigenes Auto haben wollen. Du hast ja den Status, wir hatten ja vorhin, glaube ich, gehabt mit dem Statussymbol, ne? Dass wir ein Statussymbol brauchen, das Ding muss 100.000 Euro kosten. Also ich bin da sehr dafür, dass Autos alle 100.000 Euro kosten. Wer in Singapur heute ein eigenes Auto besitzt, will das fahren und irgendwo parken. du liebe Zeit. Dafür kann ein Deutscher hier in Deutschland gar nicht arbeiten. So viel muss er bezahlen dafür. Nur alleine, dass er in Singapur das Auto besitzt.
Gut, das ist der Hammer. Auch ein bisschen andere Komplexe.
Nein, das sind Metropolen, die verdrängen das Auto aus ihren Städten. Japan genau dasselbe. Japan ist die größte Metropole der Welt. Da hast du kaum noch eigene Autos. Also im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ist die Density niedriger.
Du meinst in Tokio?
In Tokio, ja. Mhm. In Japan hat das Problem, weil die größte Metropole um Tokio drumherum ist die größte Metropole der Welt. Und wer sich Asien die letzten 50, 80 Jahre anschaute, die haben ihr Mobilitätsproblem nicht dadurch gelöst, dass alle plötzlich ein Auto hatten, sondern die wuseln mit ihren Zweirädern rum. Die wiegen weniger, die kosten weniger, die verbrauchen weniger und die brauchen auch weniger Platz. So. Wir sind der Meinung, dass wir wirklich 12 Quadratmeter, so groß wie ein Kinderzimmer, um uns herum brauchen, um von A nach B zu fahren. Das wird ein Irrsinn sein, der uns jetzt, weil es uns irgendwann mal auch in Deutschland einholt, dieses Problem, das wird uns jetzt langsam bewusst. Und Micha, du weißt, wir hatten ja das Thema mit der Externalisierung. Dadurch, dass wir 60, 70 Jahre lang unsere Probleme, warum wir überhaupt Auto fahren konnten, die Kosten, warum wir überhaupt Auto fahren können, haben wir ins Ausland verschoben und in die Zukunft.
Ja, der Hauptgrund ist ja das billige Öl, das wir haben. Deswegen war das ja
möglich. Ja, aber die Verbrennung verschieben wir momentan auf den südlichen Kontinent, also auf die Südhalbkugel. Wir in der Nordhalbkugel verursachen momentan die Schäden an dieser Erde und die Südhalbkugel badet sie schon seit 30, 40 Jahren aus. Man nennt das Externalisieren. Ist also, auch in der Mobilität ist das so.
An vielen Orten ist der Transport und der Verbrauch von Erdöl bestimmt ein Problem.
Wo denn nicht? An welcher Stelle würdest du denn sagen, ist er denn kein Problem in welchem Industrieland? Wir haben das Problem ja nur in den Industrieländern. Die brauchen ganz deutlich, verbrauchen praktisch alles, was diese Erde hervorbringt. Wir hatten letztes Jahr den sogenannten Earth Day, hatten wir, glaube ich, im August. Dieses Jahr hatten wir ihn bereits im Juli. Das heißt, das ist dieser Tag, wo die Erde für die Erde alles verbraucht hat, was die Erde an einem Jahr in der Lage ist herzustellen. Das haben wir dieses Jahr bereits im Juli erreicht. Das heißt, wir werden dieses Jahr zwei Erden verbrauchen. So, das heißt, dieses Datum, wann wir das erreichen, verschiebt sich seit vielen Jahren immer mehr Richtung Januar. Das heißt, wir werden irgendwann mal innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten den Verbrauch, was die Erde in einem ganzen Jahr in der Lage ist hervorzubringen, verknallen. Das ist weg.
Also, dass wir die Frage der Ressourcen auf der Verwendung, das ist bestimmt eine entscheidende Frage. Ich würde trotzdem gerne nochmal lieber mit euch darüber reden, zur Frage von zwei Aspekten, die vielleicht im Spannungsfeld zwischen Auto und Fahrrad, ÖPNV oder auch anderen Fortbewegungsmitteln vielleicht die Lage ein bisschen verändert wird. Und zwar, das wären zwei Sachen. Zum einen, wie ist das mit dem Parkraum in den Städten? Weil wir sehen ja, die Städte haben dieses Problem. Und zweitens, wie ist das mit Elektro? Also wo ist das eurer Meinung nach anzusiedeln? Oder welche Auswirkungen hat das? Oder wie ist es mit der jetzigen Balance oder Halbbalance, die existiert? Wie wird das noch weiter verändern? Also, die Frage erstmal mit dem Parken in der Stadt.
Ja, okay. Also zuerst mal zur Balance. Ich glaube, das ist ein echt wichtiges Thema. Die Balance, ich glaube, das erleben wir alle, ist ein Stück aus dem Ruder gefallen. Wir haben ja in den letzten Jahren eine wahnsinnige Zunahme an Autofahrzeugen gehabt. Wir alle kennen es jetzt vom Alter her, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so der ganz Jüngste und habe also auch die 80er erlebt, da war es ein Auto in der Familie, war das die Kennzahl, die wir hatten. Aber heute sind es drei, teilweise vier. Wir arbeiten ja mit Apartments bei Stellplatzflächen von Faktoren von 1,5, 1,2. Also das heißt ein Parkplatz pro Familie. Aber tatsächlich sind drei bis vier Autos vorhanden. Das heißt, es stehen dann schon immer drei Autos draußen auf der Straße. Und da fängt es an, nämlich die Balance zu verlieren. Wenn die ganze öffentliche Fläche, wenn wir ein Bild machen würden, jetzt von Frankfurt oder Offenbach von oben, und würden mal die Flächen zusammenzählen, dann würden wir sehen, die allergrößte Fläche von allem sind die Parkplätze. Das ist tatsächlich so. Und deswegen muss hier zumindest für die nächste Zeit geschaut werden, wie kriegen wir die parkenden Autos weg von der Straße. Es gibt da die Möglichkeit, von Quartiersgaragen, die relativ einfach eben hochgebaut werden können. Mhm. Das ziehen wir jetzt auch im Rahmen des Radentscheids tatsächlich in Betracht. Weil wenn wir Raum schaffen wollen, um Fahrradwege anzulegen, ich meine, der Raum ist begrenzt, die Häuser auf einer Seite, die Häuser auf der anderen Seite. An den Fußwegen wollen wir auch nichts wegmachen, sondern die eher noch etwas größer machen. Das heißt, es müssen die Parkplätze weg. Und dann schaffen wir sie am besten erstmal in Quartiersgaragen, weil wir werden bei dem aktuellen öffentlichen Verkehr nicht alle sofort dazu bewegen können, eben auf was anderes als den Individualverkehr umzusteigen. Das müssen wir erstmal so sehen. Heißt aber auch nicht, dass diese Quartiersgaragen für immer bleiben können. Hm. Sondern für die nächste Zeit der Transformation brauchen wir die. Zum Elektro dann auch noch. Hat es
also vielleicht noch mal ganz kurz. Ist es denn wirklich so, dass durchschnittliche Familien oder wohlhabende Familien ganz sicher so viele Autos verwenden? Ja. Sind das wirklich so viele
Familien, sie besitzen sie. Sie besitzen sie.
Ja, klar. Mehrere Autos haben?
Ja, klar. Ist das so? Der Hang zum Fünftauto hält an. Himmels Willen, aber absolut.
Ja, also der Faktor 3 ist durchaus der Faktor, der im Moment eben da draußen eben existiert.
Weil es geht. Also nur, weil es geht. Deswegen ist die Lösung mit den Quartiersgaragen auch nur die halbe Miete, weil wir verhindern dadurch nicht Autos. Wenn ich von vornherein schon weiß, dass ich mit einem Auto in Hamburg losfahre und nach Frankfurt fahre und ich weiß, dass ich an meinem Ziel nicht werde parken können, fahre ich in Hamburg mit dem Auto erst gar nicht los.
Naja, du könntest ja ein bisschen außerhalb parken.
Das musst du, ja, aber du fährst nicht nach Frankfurt rein. Also wenn bekannt ist, dass es in Frankfurt auch nur einen kostenlosen Parkplatz gibt, also das Verkehrsdezernat hat das schon vor 3 Jahren gesagt, deswegen ist es tatsächlich so, dass die Parkraumbewirtschaftung in Frankfurt im Innenstadtbereich, da darf es nicht einen einzigen kostenlosen Parkplatz geben. So, wenn uns das gelingt, dann endet auch der Zielverkehr. Das heißt, die Parkplatzsuche endet. Leute fahren ganz gezielt dorthin, wo sie stehen dürfen, ins Parkhaus. Und die bestehende Parkstruktur wird nicht ausgenutzt. Nur an Weihnachten jetzt. Ansonsten haben wir leere Parkhäuser. Leute versuchen völlig verzweifelt, diese 2-3 Euro zu umgehen. Das wissen wir. Da müssen wir nicht mutmaßen. Das gibt's, sehen wir sofort. So, also die Leute suchen verzweifelt nach dem Parkplatz, den es ja irgendwo gibt.
Kleiner Einschub, ungefähr 4 bis 5 Kilometer Parksuchverkehr wird durchschnittlich gemacht. 4 bis 5 Kilometer fährt ein Auto in Frankfurt oder Offenbach, bis es einen Parkplatz findet.
Mhm. Bis es aufgibt und sagt, ich fahre jetzt in ein Parkhaus, was es sofort hätte machen können. So. Mhm.
Also das ist erwiesen.
Also das ist eher eine Frage der Attitüde, der Einstellung, der Vorgehensweise, der
Städte.
Der Methode, Autofahrer sozusagen zu sagen, jetzt gucke ich doch noch mal um die Ecke, da war doch neulich war was.
Ja, aber das machst du doch nur, wenn du eine Chance hast. Wenn du von vornherein schon gesagt bekommst, hallo, lieber, keine Ahnung, was weiß ich, Bad Homburger, komm gerne nach Frankfurt. Aber Gnade dir Gott, wenn du das Auto irgendwo anders hinstellst als in ein Parkhaus, dann ist das Auto weg und es kostet dich 450 Euro. Also so, und was macht er denn dann? Dann sagt er, okay, das riskiere ich nicht. Also dann fahre ich wirklich direkt und ohne großen Suchverkehr ins Parkhaus. Das würde schon helfen, Micha. Das machen wir aber nicht. Wir sind unterwegs in Frankfurt, suchen verzweifelt nach dem einen Parkplatz, den keiner kennt, weil alle anderen sind ja doof. So, und das macht es schwierig. Das muss man halt eben in seiner Kommunikation als Stadt auch anders auftreten. Dann kann man da lenken. Ja. Und Geld hat immer eine Lenkungswirkung.
Also das hört sich erstmal jetzt halbwegs schlüssig an. Muss man nochmal überlegen, wie das mit Entfernungen, mit Lasten und so ist. Ich hatte eben noch angesprochen die Frage Elektro. Kann das eine kurzfristige, mittelfristige Überlegung sein? Ich gehe immer davon aus, dass wir, wenn wir von Elektro reden, dass wir auch dann wirklich von Energie reden, also Strom, der tatsächlich aus erneuerbaren Energien, das heißt aus Energien, die wir jetzt zur Verfügung haben und die nicht in den letzten Millionen Jahren eingelagert wurden, also nicht aus Erdöl oder Kohle kommen, sondern wirklich die jetzt erzeugt werden oder transformiert werden können. Ist die Elektrosache interessant? Habt ihr das auf dem Schirm? Was meint ihr dazu? Wie passt das in ein größeres Bild?
Also ich glaube, es kann schon eine Möglichkeit sein für die Transformation. Ich bin jetzt persönlich kein Fan davon. Also das, ich glaube, es gibt durchaus technisch noch bessere Möglichkeiten. Die Grundfrage aber, die wir immer wieder stellen, ist, muss der Individualverkehr auch noch so sein, wie er auch heute sich darstellt? Das ist die eigentliche Frage, die dahinter steht. Braucht wirklich jeder selber ein Auto? Gibt es nicht auch die Möglichkeit, sich anders zu bewegen in den Städten? Bestimmt. Und letztendlich sollten wir uns darauf konzentrieren, auch überall in Hessen eben Möglichkeiten zu schaffen, sich mobil unterwegs zu sein, weil das ist ein Grund, glaube ich, ein Grundrecht von uns allen, dass Menschen mobil sein wollen, das gestehe ich jedem zu, jedem Alter und in allen Formen, auch wie die Menschen auch wohnen. Elektro, ja, es ist auch ein bisschen eine Philosophiegeschichte. Ich glaube, im Moment haben wir ja noch gar nicht genug erneuerbare Energie. Du hast es gesagt gerade, immer mit der Voraussetzung, wir haben genug erneuerbare. Aber haben wir das? Haben wir ja tatsächlich noch nicht.
Okay, ich verstehe schon. Oder du hast eine andere Meinung zum Thema Elektro, Werner?
Naja, das Elektroauto löst ja kein Problem. Das ist immer nur so eine vorgeschobene Geschichte, weil es löst unser Flächenproblem nicht, das ist das eine. Und zum anderen müssen wir uns überlegen, wir haben die Batterien nicht. Wir können die aktuellen Autos, die existieren auf der Welt, nicht eins zu eins in Elektro umsetzen. Das geht nicht. Wir haben den Platz nicht, wir haben die Ladeinfrastruktur nicht. Solange wir noch der Meinung sind, dass dieses Missverhältnis zwischen transportierter Masse von 90 Kilo und 2 Tonnen Verkehrsmittel, solange wir glauben, dass das unsere Lösung ist, haben wir nichts begriffen. Und das ist der Punkt. Und was du sagst zu Elektro, Elektro ist selbstverständlich eine Lösung, weil es löst das Problem auf der Fläche, auf dem Dorf. Ganz viele Leute können mit ihrem Elektrofahrrad ganz bequem, ohne zu schwitzen, zum nächsten Bahnhof fahren, wenn sie, Micha, denn noch einen Bahnhof finden würden, irgendwo, in Reichweite von 25 Kilometer, hatte Jochen ja gerade angesprochen.
Und da fängt auch das nächste Problem an, genau an der Stelle.
Hunderte von Kilometern, die stillgelegt wurden und die wir reaktivieren müssten, was wir auch fordern als Verkehrswende Hessen, wir fordern die Reaktivierung von Bahnstrecken. Die gibt's.
Genau.
Die sind stillgelegt worden, weil das Auto gut ist, weil es billig ist, weil es billig gerechnet wurde.
Und wir brauchen auch Bahnen, in die man das Fahrrad mitnehmen kann.
Genau.
Wer nämlich mal ein Elektrorad in der Hand gehabt hat, das wiegt dann auch schon ein bisschen was. Und wenn man es dann noch 4 Stufen hochtragen muss und kaum Platz ist in den Bahnen, da auch hier müssen wir tatsächlich auch überlegen, wie wir hier die Interkonnektivität zwischen den einzelnen Verkehrsträgern auch besser hinbekommen. Das ist auch ein wesentliches Teil der nächsten Zeit, die wir forschen müssen. Wie vernetzen wir die verschiedenen Verkehrsträger miteinander? Wie macht es Sinn am Ende? Ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang und wir müssen da viel Energie reinstecken. Und ich wünsche mir wirklich auch, dass in Hessen auch im Rahmen der Verkehrswende hier da wirklich was getan wird und dass man sich zusammensetzt und tatsächlich auch hier Lösungen gefunden werden können.
Gut, da haben wir ja jetzt eine Idee bekommen. Letzte Frage an euch. Kann man die Sachen auch nachlesen? Habt ihr eine Webseite oder so, wo man sich ein bisschen schlau machen kann?
Ja. Einmal eingeben, Verkehrswende Hessen, dann seht ihr alles über Hessen. Einmal eingeben, den Radentscheid in Offenbach und ihr findet alles über uns und unsere Aktionen. Wir freuen uns auch über alle, die mitmachen, sowohl bei der Verkehrswende wie auch bei den Radentscheiden. Und meldet euch einfach unter mitmachen@radentscheid-offenbach oder unter mitmachen@verkehrswendehessen.de und ihr seid alle herzlich willkommen.
Immer Bindestrich dazwischen.
Okay, ja super. Wir werden die Sachen natürlich auch ein bisschen auf unserer Homepage noch mal ein bisschen verlinken. Also in unseren Shownotes, in den Sendungsnotizen könnt ihr natürlich auch noch mal ein bisschen nachlösen und stöbern. Und tatsächlich sind ja alle unsere Sendungen hier vom Politopia Magazin auch auf unserer Webseite politopiamagazin.de nachzuhören. Das heißt, ihr könnt euch da auch noch mal in der Zukunft auch noch mal ein bisschen das genau anhören und vielleicht noch mal nachhören, ja, was hat er da gesagt, wie war das alles. Insofern, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Genau, dank an euch, Jochen und Werner.
Prima, danke, dass wir da waren.
Ja, wir hätten nichts, was hätten wir denn machen sollen, während Deutschland gegen Japan verliert?
Also, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns jeden Mittwoch 16 Uhr hier beim Politopia Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Bürgerradio. Wir werden auch nächste Woche wieder spannende Themen haben und wir freuen uns, dass ihr dabei wart und dann sage ich mal Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.